NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
13. Oktober 1949. Die Gründung des Deutschen Gewerkschaftsbundes.
Die Wirtschaftskrise beschleunigt den Untergang der Weimarer Republik. Anfang der 30er Jahre sind fast 7 Millionen Menschen arbeitslos. Gewerkschafter zu sein, ist kein Schutz. 2/3 der Mitglieder im Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund haben keine oder Kurzarbeit. Im April 1932 ruft der ADGB zum außerordentlichen Kongress.
Den deutschen Gewerkschaften ging es darum, in einer politisch, sozial und wirtschaftlich äußerst bedrohlichen Situation die durch die Arbeitslosigkeit bereits sehr stark gewordene Gefährdung des staatlichen und gesellschaftlichen Lebens abzuwenden.
Im Kampf gegen die Krise fordert der ADGB Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für Millionen, eine planmäßige Gemeinwirtschaft.
Die Beratungsergebnisse des Kongresses wurden von der damaligen Reichsregierung, dem Reichstag und den Arbeitgebern leider nicht beachtet.
Ein Jahr später sind die Gewerkschaften Geschichte. Kurz nach Hitlers Machtübernahme haben sie noch sondiert, ob man sich mit ihm arrangieren kann. Aber im Mai 1933 werden sie von den Nationalsozialisten zerschlagen.
Heil Arbeitsmänner!
An die Stelle der Gewerkschaften tritt die Deutsche Arbeitsfront unter Leitung von Robert Ley.
Alle unsere Arbeit muss von einem einzigen Gedanken beherrscht werden, den deutschen Arbeiter zu einem aufrechten, stolzen und gleichberechtigten Volksgenossen zu machen.
Hitler ist unser Führer.
Ley setzt das nationalsozialistische Gefolgschaftsprinzip konsequent durch, zwingt Arbeiter, Angestellte und Unternehmer in Reichsbetriebsgemeinschaften, schafft die Tarifhoheit ab. Gewerkschafter werden verfolgt, inhaftiert, in den Selbstmord getrieben.
Einige Gewerkschafter, insbesondere diejenigen jüdischer Herkunft, sind ins Ausland gegangen und die meisten sind im Deutschen Reich verblieben.
Karl Lauschke, Historiker aus Dortmund. In Schweden, Großbritannien, den Benelux-Ländern und Brasilien schließen sich deutsche Gewerkschafter zusammen und schmieden Pläne für die Zeit nach dem Nazispuk. Wer in der Heimat aushält, versucht unauffällig zu bleiben. Einer davon ist Hans Böckler. Der Metallschläger aus armen Verhältnissen in Mittelfranken hat es weit gebracht, durch harte Arbeit an der Gewerkschaftsfront. In den 1920er Jahren ist er ADGB-Bezirksleiter in Köln und SPD-Ratsherr, der große Gegenspieler von Oberbürgermeister Konrad Adenauer. In den Debatten schenken sich die beiden nichts, was auch dazu führt,
dass beide voneinander wussten, was sie voneinander zu halten hatten, dass sie wussten, wie verlässlich, trotz aller Differenzen, politischen Differenzen, wie verlässlich und verbindlich das von jeder Seite aus ist. Also von daher kannten die sich relativ gut und konnten sich dann vertrauen.
Die Nazis arbeiten sich auch an Böckler ab. 1934 soll er wegen angeblichen Betrugs verurteilt werden, aber er kommt mit ein paar Monaten U-Haft davon. Regelmäßig wird sein Haus in Köln-Bickendorf durchsucht. Ansonsten bleibt er relativ unbehelligt. Doch dann das Hitler-Attentat am 20. Juli 1944.
Da war die Gefahr, dass Hans Böckler also in der großen Verhaftungswelle mit verhaftet wird, doch relativ groß. Und dann hat er sich ins Bergische Land zurückgezogen.
Er überlebt in einer selbstgebauten Hütte in Otto-Herscheid, nicht weit von Köln. Keiner im Dorf weiß, wer er ist. Als Köln im Februar 1945 von den Amerikanern eingenommen ist und sich die Gewerkschafter wieder sammeln, holen sie den 70-Jährigen sofort aus Otto-Herscheid zurück.
Obwohl er bereits sehr alt ist, wird er von allen ohne weiteres als der Mann anerkannt, der den Wiederaufbau der Gewerkschaftsbewegung vorzunehmen hat.
Berichtet Werner Hansen, der spätere DGB-Landesvorsitzende in Nordrhein-Westfalen, den Kollegen im Londoner Exil.
Es gibt weder unter den Christen noch unter den Kommunisten jemanden, der ihm gewachsen wäre.
Mit Tatkraft und Autorität bringt Böckler die Arbeitnehmerbewegung in der wieder auflebenden Wirtschaft in Gang.
Küchensiebe und Kochtöpfe aus überflüssigen Stahlhelmen. Die Produktion ist sofort wieder marktgerecht. Niemand kann den Arbeitern ernstlich Befehle erteilen. Sie folgen dem eigenen Antrieb.
Im Juni 1945 bilden frühere Funktionäre der Freien, der christlichen Gewerkschaften und des Beamtenbunds einen vorläufigen Landesausschuss der rheinischen Gewerkschaften. Eine wichtige programmatische Entscheidung fällt. Die Zersplitterung in Richtungsgewerkschaften, ein lähmender Faktor in Weimarer Zeit, zu überwinden. Eine Gewerkschaft für alle ist das Ziel. Ein starker Zentralverband, der einen nach Industriezweigen gegliederten Unterbau führt.
Unabhängig von religiösem Bekenntnis, politischer Überzeugung, ethnischer Herkunft oder auch sozialem Status, also Arbeiter, Angestellte, Beamte gleichermaßen. Man könnte sagen, Einheitsgewerkschaft ist die Einheit in der Vielfalt, nach dem Prinzip auch ein Betrieb, eine Gewerkschaft.
Doch der Weg dahin ist schwer. Die britische Besatzungsmacht will die Deutschen zur Demokratie erziehen und blockiert alles, was das verhindern könnte. Etwa eine starke Einheitsgewerkschaft.
Die keine politisch neutrale Organisation, sondern eine Waffe von enormer Stärke sein könnte.
Wenn sie in die falschen Hände fiele, etwa die der Kommunisten. Darum verlangen die Briten,
dass auf lokaler Ebene zunächst mal Organisationen gegründet werden, die sich dann also quasi auch bewähren, wo dann die Besatzungsmächte auch sicher gehen können, dass das demokratisch aufgebaut ist.
Monatelang debattieren die Funktionäre. Einheitsgewerkschaft oder Richtungsgewerkschaften? Böckler und Co. läuft die Zeit davon. Überall entstehen schon autonome Berufsverbände, die sich von einem Dachverband später möglicherweise nicht mehr so leicht werden einfangen lassen. Doch die Briten bleiben hart, den deutschen Warnungen zum Trotz.
Wenn man wirklich so verfährt, wird es ein wüstes Durcheinander geben.
In der sowjetisch besetzten Zone ist der Fall klarer. Der FDGB, der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund, wird als starke Dachorganisation aufgebaut, die ihren 15 Industrieverbänden die Richtung weist. Anfangs gibt es noch Kontakte dorthin, doch schon bald senkt sich der eiserne Vorhang auch zwischen die Gewerkschafter in Ost und West. Vom starken Dachverband im Westen kann Böckler erst eine Delegation britischer Gewerkschafter abbringen. Und dann beschließt der Alliierte Kontrollrat Mitte 1946,
zonenweite Bünde zwischen den Industriegewerkschaften zu erlauben.
Im April 1947 gründet sich in Bielefeld der Deutsche Gewerkschaftsbund für die britische Zone. Es brennt an allen Ecken und Enden. Viele Arbeiter, vor allem im Ruhrgebiet, laufen Sturm gegen die von den Alliierten angeordneten Demontagen. Streiken, demonstrieren, besetzen ihre Firmen.
Behaltet klaren Kopf,
ruft Böckler den Arbeitern zu.
Bedenkt, dass noch immer Krieg und nicht Frieden ist. Kämpft euren Unmut nieder.
Neues Elend nach der Währungsreform im Juni 1948. Die Preise steigen, aber die Löhne nicht. Wieder hungern die Arbeiter. IG Metall-Chef Willi Bleicher beklagt:
Dass in dieser ganzen Periode die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer geworden seien.
Im November 1948 kommt es in der Zone zum Generalstreik. Ein Signal der Arbeiter, dass sie mitreden wollen bei der Neuordnung der deutschen Wirtschaft.
Das waren mindestens 9 bis 10 Millionen Teilnehmer, die 24 Stunden lang die Arbeit niedergelegt haben. Aber nichtsdestotrotz konnten die Gewerkschaften zum damaligen Zeitpunkt auch ihre Ziele nicht durchsetzen.
Weil Westdeutschland noch keine Regierung hat. Dass dann die CDU die Bundestagswahlen im August 1949 gewinnt, enttäuscht die Gewerkschafter zutiefst. Ihr Ziel, die völlige Gleichstellung der Arbeitnehmer, rückt in weite Ferne.
Man hatte von gewerkschaftlicher Seite damit gerechnet, dass die Sozialdemokratie also einen großen Einfluss haben wird. Das hat sich dann mit der Wahl zum Bundestag verändert. Da war klar, dass die Möglichkeiten so einer grundsätzlichen gesellschaftlichen Neuordnung, dass die Grundlagen dafür nicht in dem Maße gegeben waren.
Kurz nach der Konstituierung des ersten Bundestages gründet sich der Deutsche Gewerkschaftsbund. Anders als 1945 erhofft, ist er lediglich der vergleichsweise schwache Dachverband 16 starker Einzelgewerkschaften. Und dass die Gewerkschaft der Angestellten, die DAG, nicht integriert werden konnte, ist eine Niederlage. Dennoch wird die Feier im Deutschen Museum in München wie ein Staatsakt inszeniert. Am 13. Oktober 1949, heute vor 65 Jahren.
Und als erster unterzeichnet nun Hans Böckler, der Vorsitzende des Gewerkschaftsrates.
Brüder zur Sonne, zur Freiheit.
Ohne ein besonderes Zeichen, rein aus dem intuitiven Gefühl für die Bedeutung der Stunde, haben alle Anwesenden nun plötzlich diese Hymne angestimmt.
Die deutschen Arbeitnehmer, die haben wieder einen Gewerkschaftsbund,
sagt Hans Böckler.
Das Instrument, das ihnen die Gewähr gibt, die Zukunft der arbeitenden Menschen zu einer besseren zu gestalten.
Düsseldorf wird Sitz des DGB und Böckler sein Vorsitzender. Bei der Besetzung der übrigen Ämter achtet er auf Überparteilichkeit. Versuche der SPD, den Posten der Bildungsbeauftragten für eine der ihren zu ergattern, wehrt Böckler ab. Eine CSU-Frau erhält das Amt.
Er war Sozialdemokrat, aber in erster Linie war er Gewerkschafter. Das heißt, dass er sich von der SPD, von seiner eigenen Partei, überhaupt nicht hat reinreden lassen.
Böckler steht Konrad Adenauer letztlich näher als dem SPD-Vorsitzenden Kurt Schumacher. Und er ist pragmatisch. Als sich die Demontagen nur reduzieren lassen, indem die Bundesrepublik der alliierten Ruhrbehörde beitritt, stimmt der DGB dem ausdrücklich zu. Zum Entsetzen der SPD.
Was halten Sie vom Mitbestimmungsrecht der Arbeiter?
Viel. Das ist in Ordnung. Es müsste bloß noch besser praktiziert werden.
In jedem Fall, also Mitbestimmung muss sein.
Und dann beginnt der Kampf um die Mitbestimmung in der Montanindustrie, also bei Kohle und Stahl. Vom Bundeskanzler dazu angehalten, versuchen die Tarifpartner sich zu einigen, monatelang. Der DGB pocht auf umfangreiche Mitsprache, doch die Arbeitgeber fürchten
das Ende unternehmerischer Initiative und privatwirtschaftlicher Ordnung.
Das Jahr 1950 vergeht ohne jeden Erfolg. Dann machen die Belegschaften mobil. Die Stahlarbeiter wollen keinesfalls hinter die Mitbestimmungsrechte zurück, die die Briten ihnen zugestanden haben. In Urabstimmungen sprechen sich fast 650.000 Stahlarbeiter und Bergleute dafür aus, Ende Januar 1951 die Arbeit einzustellen. Mit einem Mal liegt die Lähmung der deutschen Grundstoffindustrien in der Luft. Erst ein Spitzentreffen zwischen Adenauer und Böckler ebnet den Weg zu neuen Verhandlungen, die dann in einen Gesetzentwurf münden. Gesundheitlich schwer angeschlagen, kann Böckler am 30. Januar verkünden:
In allen Betrieben der Eisen- und Stahlindustrie und im Bergbau wird am 1. Februar gearbeitet werden.
Von 100-prozentigen Siegern oder Besiegten kann man bei der gefundenen Übereinstimmung nicht reden,
sagt der Kanzler.
Ich sehe der Auswirkung des Gesetzes mit Vertrauen entgegen.
Nach dem Erlass dieses Gesetzes werden die Aufsichtsräte in den beiden Grundstoffindustrien künftig paritätisch besetzt sein. Außerdem erhält jeder Betrieb einen Arbeitsdirektor als gleichberechtigtes Vorstandsmitglied.
Die Montan-Mitbestimmung könne aber nur der Auftakt zur Neuordnung der gesamten Wirtschaft sein.
Die übrigen Wirtschaftszweige werden folgen müssen.
Keine drei Wochen später stirbt Böckler an den Folgen mehrerer Herzinfarkte. Die im April 1951 vom Bundestag beschlossene paritätische Mitbestimmung ist ein großer Erfolg, wenn auch nur für die Montanindustrie. Das Betriebsverfassungsgesetz von 1952 bleibt weit hinter den Vorstellungen des DGB zurück und wird darum von ihm nicht mitgetragen.
Das Betriebsverfassungsgesetz ging mehr von dem Prinzip aus, dass alle externen Kräfte, und dazu gehören nicht zuletzt gerade die Gewerkschaften, dass die so außen vor gehalten werden sollen, dass die keine Einflussmöglichkeiten hatten.
Der Deutsche Gewerkschaftsbund. In den 65 Jahren seiner Geschichte hat er gesellschaftliche Entwicklungen nicht immer rechtzeitig erkannt.
Entsprechend ihren natürlichen Begabungen zu reproduzieren, haben die Frauen in der künstlerischen Neuschöpfung nur selten Geniales geleistet.
Aber die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in den Betrieben gilt heute als Erfolgsgeschichte, an der der DGB immer weiter arbeiten muss, sagt der Dortmunder Historiker Dr. Karl Lauschke.
Aber unter der Maßgabe, dass natürlich neue Bedingungen herrschen. Also insbesondere die Europäisierung, die Globalisierung, dass also Wirtschaftsdemokratie, das alte Anliegen der Gewerkschaften, neu definiert werden muss.
Die Gewerkschaft wird immer das sein, was ihre Mitglieder aus ihr machen.
Sie hörten die Sendung Die Gewerkschaft ruft. Anschließend bis zu den Nachrichten Musik.
Im Zeitzeichen erinnerte Edda Dammüller an die Gründung des Deutschen Gewerkschaftsbundes am 13. Oktober 1949. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.